Ja, genau, korrekt. Danke dir vielmals, danke. Ja. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Hast du uns gepinnt? Soll ich uns pinnen? Okay, sehr gut. Jawohl. Vielleicht grundsätzlich erzähle ich mal so ein bisschen was, wie denn der Energiekörper aufgebaut ist, damit man eine Idee kriegt. Was sind die Samskaras? Was tun die? Wir haben also im Tantrischen gibt es einen Namen für den Energiekörper. Meistens im Yoga arbeitet man ja so mit drei Körper. Und wahrscheinlich die meisten von euch, die schon länger im Yoga sind oder vielleicht eine Yoga-Ausbildung gemacht haben sogar, die kennen den Begriff Sukshma Sharira. Das ist so der Begriff für den Energiekörper. Es gibt noch einen anderen Begriff dafür, der nennt sich Puryashtaka. Und das ist tatsächlich ein Energiekörper, den ich euch heute so ein bisschen vorstellen möchte. Puryashtaka 8, das heißt, er hat 8 Glieder. Und Samskaras sind eben auch in diesem Energiekörper drinnen abgelegt. Und ich habe euch auch damit man sich das nicht alles merken muss, ich habe euch das aufgeschrieben. So, jetzt muss ich nur kurz die Folie da groß machen, dass ihr das auch sehen könnt. So schaut das aus. Puryashtaka übersetzt der mental-emotional Körper. Und die Beschreibung also ist ein bisschen anders, als man das jetzt vielleicht im Vedanta kennt. Da kennt man diese 5 Schichten oder die 5 Layers auf Englisch so schön des Körpers oder aller Körper. Und im Tantrischen ist das eben noch ein bisschen genauer unterteilt. Das Bild, das ich mir hier ausgeborgt habe auf der rechten Seite, das ist von meinem Lehrer, vom Harris Wallis. Das ist eben so diese Schichten, die in sich oder alle Schichten durchdringen, Chit, quasi das Bewusstsein, dann die Leere, dann das Prana und dann gibt es eben diesen Chitta, Herz, Geist, Körper. Und das ist das, was wir als Energiekörper auch bezeichnen. Und da gibt es eben 3 Teile, die ich jetzt ein bisschen näher beschreiben möchte, weil dann kann ich deine Antwort, nämlich auch die Samskaras, gleich beantworten dafür. Das heißt, diese 3 Teile, der eine Teil nennt sich Manas. Manas ist der Empfänger aller Wahrnehmungen der Sinne, könnte man sagen. Also der Teil des Körpers, der die Aufmerksamkeit benötigt, um zu arbeiten. Also es ist sozusagen wie ein Tor in die Welt. Manas nimmt alles auf, was wir über die Sinne kriegen können, also über unsere 5 Sinne, die wir kennen. Wir wissen ja, dass unsere Sinne sehr limitiert sind. Also wir nehmen einfach mit jedem Sinn nur einen Teil des ganzen Spektrums wahr. Also wenn wir zum Beispiel das Licht nehmen, einen ganz kleinen Ausschnitt von diesen elektromagnetischen Wellen nehmen wir über die Augen als Farbe oder als Licht wahr. Eine andere Farbe, nämlich Infrarot zum Beispiel, nehmen wir über den Körper, über Wärme wahr. Wieder andere Schwingungen nehmen wir über die Ohren, über das Gehör wahr und so weiter und so fort. Also Manas ist unser Tor in die Welt, so wie wir die Welt wahrnehmen, so könnte man das sagen. Dann gibt es Ahamkara, also das ist die Instanz, die das Ich konstruiert, so könnte man sagen. Und reden wir später noch ein kleines bisschen darüber. Und dann gibt es eben noch Buddhi und Buddhi ist die Instanz, die beurteilt und unterscheidet. Also, dass man sich da jetzt ein kleines Bild machen kann. Ein Beispiel, Manas ist, ich fahre im Auto, ich fahre auf eine Kreuzung zu, ich sehe eine rote Ampel. Manas gibt mir quasi das Bild rot, macht aber nichts weiter damit. Budi würde jetzt sagen, aha, rote Ampel, wir haben gelernt, da muss man stehen bleiben. Es wäre gut, wenn du auf die Bremse steigst, weil, zack, 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 gibt er mir einige Instruktionen, was alles passieren könnte, wenn ich das nicht mache. Ahamkara, das ich machende Bild, sagt dann, okay, was hat das mit mir zu tun? Soll ich das machen oder nicht? Hilft mir das oder hilft mir das nicht? So. Und in diesem Budi sind jetzt die sogenannten Samskaras abgelegt. Und dazu muss man auch wissen, dass dieser Energiekörper nicht, oder auch der Geistkörper, der Intellekt, im Yoga nicht im Kopf ist. Das ist eigentlich mehr so eine Idee aus dem Westen, sondern alle Gedanken und damit auch alle Wahrnehmungen, die Gedanken verursachen, zum Beispiel Emotionen, sind im ganzen Körper verteilt. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie das Nervensystem, das zieht ja auch durch den ganzen Körper durch und gibt Informationen überall hin und holt sich Informationen aus dem ganzen Körper. So ist es auch mit Budi, der quasi im ganzen Körper Informationen abspeichert, nämlich Samskaras. So, was sind jetzt Samskaras? Samskaras sind Eindrücke, die ich in dem Moment, wo ich sie habe, nicht verdauen kann. Das heißt, wenn ich einen Eindruck habe oder wenn ich irgendwas erlebe, was ich jetzt im Moment nicht verdauen kann, dann macht mein Budi Folgendes, er macht eine Schublade auf, steckt das da rein, speichert das ab und dann, wenn ich das nächste Mal in eine ähnliche Situation komme, dann holt er das wieder raus und sagt, schau mal, damals war das so und so, das ist gefährlich oder das ist schön, wollen wir nicht haben. Der Entscheider oder Unterscheider. Was sind jetzt diese Samskaras, die ich nicht verdauen kann? Oder warum kann ich einfach manche Eindrücke nicht verdauen? Noch einmal das gleiche Beispiel. Ich fahre mit meinem Auto an diese Kreuzung, an diese besagte. Es wird rot und ich bleibe stehen mit dem Auto. Es wird grün, ich fahre weiter, ich komme ins Büro. Das beeinträchtigt jetzt den Rest meines Lebens nicht sonderlich. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die kann ich ganz gut verdauen. Es wird wahrscheinlich so sein, bis ich in meinem Büro ankomme, habe ich schon vergessen, dass ich überhaupt bei dieser Ampel stehen geblieben bin. Nicht aber, wenn ich bei dieser Ampel stehen bleibe und dann plötzlich fährt mir hinten ein Auto drauf. Bin fürchterlich erschrocken, vielleicht habe ich sogar irgendeine Verletzung, tut mir weh, der ganze Papierkram mit der Versicherung und, und. Das heißt, das ist eine Wahrnehmung, etwas, das mir passiert ist in dem Moment, das ich nicht so leicht, wie wir im Yoga sagen, verdauen kann. Also so wie ich physisch etwas verdaue, verdaue ich eben auch meine ganzen Eindrücke. Ich komme jetzt ins Büro, das Erste, was ich sagen werde, stell dir vor, was mir heute passiert ist, mir ist ein Auto hinten drauf gefahren, bla bla bla. Das heißt, das sind Dinge, die mich weiter beschäftigen. Vielleicht träume ich auch noch davon und so weiter. Dann habe ich das irgendwann schon zum gewissen Grad verdaut, aber eben nicht ganz. Das heißt, diese Erfahrung, die irgendwo in meinem Körper, in meinem Budi abgelegt ist, dieses Samskara, färbt meinen Blick auf die Welt so lange, bis ich das verdaut habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich an diese Kreuzung fahre, werde ich wahrscheinlich in den Rückspiegel schauen und sagen, fährt mir eh keiner hinten drauf. Ich werde vielleicht vorsichtig bremsen. Jedes Mal, wenn ich in diese Situation komme, erinnert sich mein Körper dran und ich werde ein bisschen nervös. Jedes Mal, sagen wir mal, das Auto, das mir hinten drauf gefahren ist, war grün. Jedes Mal, wenn ich ein grünes Auto sehe, ist das für meinen Budi potenziell eine Gefahr, weil damals ist etwas passiert. Also das sind so Samskaras, die im Körper abgelegt sind und zwar für alles, was ich in meinem Leben erlebt und eben nicht verdaut habe. Und da kommen wir vielleicht auch ganz kurz zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich was ist im Yoga oder speziell im Tantra-Yoga ein starker Energiekörper? Weil das ist ja etwas, das wir entwickeln wollen mit dem Yoga. Wir wollen einen starken Energiekörper entwickeln. Und das ist nicht das, was man langläufig hier bei uns unter starkem Energiekörper versteht. Was man bei uns versteht, ist ja meistens, jemand kommt in den Raum und hat eine Präsenz, eine Aura, eine Ausstrahlung, ein Charisma. Das ist im Yoga ein starkes Ego, aber nicht ein starker Energiekörper. Ein starker Energiekörper ist im Yoga ein Energiekörper, der diese Samskaras verdauen kann. Und das muss man lernen. Also das muss man lernen und das lernt man am besten, indem man das tut. Und vielleicht auch wichtig, jeder Mensch, jedes Baby kommt mit einem schwachen Energiekörper auf die Welt. Also jedes Baby muss sich völlig ärgern und aufregen wegen jeder Kleinigkeit, so lange, bis es das nicht mehr tut. Also irgendwann gibt es eben den Moment, wo man mit Situationen umgehen kann, wo diese Samskaras nicht mehr abgelegt werden und wo ich dann eben die Möglichkeit habe, auch die Vikalpas heißt die Eindrücke, die ich habe im Leben, einfach zu verdauen und mit jedem Mal, mit jedem Eindruck, mit jedem Erlebnis, das ich habe, auch stärker zu werden. So, lange Antwort. Danke dir. Ja, also so die Samskaras habe ich jetzt schon ein bisschen eingeführt und auch diese ersten drei Punkte oder sagen wir mal zweieinhalb Punkte von diesem Puriashtaka, von dem, was wir unter Energiekörper verstehen. Ich möchte noch ein bisschen was zu Ahamkara sagen, weil das ist auch etwas. Das Wort Ego bedeutet einfach in der deutschen Sprache etwas ganz was anderes wie jetzt im Sanskrit zum Beispiel. Also Aham, ich bin, Kara von Karma, das Ich machen. Also es ist auch tatsächlich ein Verb, dieses Wort. Also es ist keine Instanz, keine Persönlichkeit. Es ist keine Person, ich, sondern es ist ein Verb. Es ist etwas, das ich die ganze Zeit kreiere. Wie kreiere ich dieses Ahamkara? Mit den Gedanken, mit den Sinneseindrücken, mit meinem Buddhi, der die ganze Zeit arbeitet und mir erzählt, was relevant, was nicht relevant ist, was wichtig ist, anhand aller Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und aufgrund dessen, was ich so in letzter Zeit auch gesehen habe, oder die letzten Jahre im Yoga gesehen habe, nicht nur anhand der Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, sondern über Generationen auch hinter mir. Also mein ganzes Familiensystem ist noch in meinem Energiekörper deutlich vorhanden und ich habe einfach Muster und alte Samskaras auch in meinem Körper abgelegt, die mein Weltbild formen sozusagen. Worum geht es jetzt in diesem Energiekörper oder wie mache ich den Energiekörper stärker? Einerseits, indem ich mal die Dinge annehme, die da sind. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt im Yoga oder im Tantra-Yoga ist, in der Realität leben. Ist auch ein ganz wichtiger Energieräuber, wenn ich das nicht mache, wenn ich in meiner Fantasiewelt lebe und mir Dinge vorstelle, die gar nicht da sind oder wenn ich Dinge nachhänge, die schon lange vorbei sind und mir die ganze Zeit sage, aber damals war das Leben viel besser und viel einfacher und hätte ich nur, dann könnte ich nur. Also das sind so ganz typische Energieräuber. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, um den Energiekörper zu stärken, ist einmal die Realität so zu sehen, wie sie ist. Also im Moment in der Präsenz sein. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken im Yoga, Gott sei Dank. Und ich bin mir ganz sicher, da habt ihr auch schon ganz, ganz viele Techniken gehört und gelernt jetzt die letzten Stunden und Tage. Was passiert, wenn man in der Realität ist, also wenn man im Moment ist? Das ist ganz interessant. Wenn man Techniken verwendet, wie zum Beispiel Fokus auf den Atem, also Konzentrationstechniken, die dich in dem Moment herholen, dann gibt es in intensiven Situationen, ich nenne sie jetzt einmal so, also sprich, du ärgerst dich über irgendwas fürchterlich oder etwas hat dich sehr verletzt. In dem Moment, wo du ganz in die Präsenz kommst, in dem was ist, nämlich, dass du jetzt in dem Moment da bist, deinen Körper hast, deinen Körper spürst, atmest und so weiter, ist der Körper meistens schon in der Lage, in eine gewisse Entspannung hineinzugehen. Und diese Entspannung ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Yoga-Praxis zu etablieren. Also wir haben ja hier im Westen eine Yoga-Praxis, die besteht aus Asana-Praxis, Pranayama, Mudras, Bandhas, Mantras. Also das ist so grob einmal das Wichtigste, was man hier im Westen praktiziert. Und im Osten, also dort, wo so Yoga herkommt, in Indien, wird das auch praktiziert. Aber da gibt es ein paar Dinge, die kommen noch davor. Also Patanjali hat zum Beispiel Yamas und Niyamas, die kommen noch davor. Warum hat er Yamas und Niyamas? Weil du, bevor du solche Praktiken machst, um unter anderem den Energiekörper zu stärken, mal eine gewisse Grundruhe in dein Leben hineinbringen müsstest. Das heißt, hat auch einen Begriff im Sanskrit, braucht ihr euch nicht merken, aber ich erzähle es trotzdem. Dieser Begriff heißt Vishranti. Vishranti ist die Fähigkeit, sich tief zu entspannen. Jetzt weiß ich natürlich, wenn man in einer emotional extremen Situation ist, ist es natürlich nicht möglich, sich zu entspannen. Trotzdem, diesen Energiekörper zu stärken, ist die optimale Zeit, wenn du nicht in so einer Situation bist. Also sprich, wenn dein Leben gut funktioniert, dann wäre der Moment, wo du wirklich diese Praktiken übst und den Energiekörper stärkst. Denn irgendwann brauchst du einen starken Energiekörper. Also viele Menschen leben ja mit dieser Idee, mir geht's gut, es wird schon nichts passieren, nur irgendwann passiert was. Irgendwann musst du dich verabschieden von einer geliebten Person. Irgendwann verliert man vielleicht einmal einen Job oder irgendwann passiert irgendwas im Leben, was dich nicht nur physisch, körperlich, sondern auch geistig mitnimmt. Und dann solltest du diese Praxis schon etabliert haben. Das heißt, eine gute Technik ist wirklich am Anfang mal zu schauen, kann ich mich denn überhaupt entspannen? Was passiert, wenn ich mich eine halbe Stunde hinsetze, nicht aufs Handy schaue, nicht in ein Buch schaue, mit mir alleine zurechtkommen? Bin ich befreundet mit mir? Das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung. Wenn nicht, dann wäre es gut, Techniken zu finden, um das zu üben. Eine Empfehlung kennt wahrscheinlich jeder. Super, super Technik, Yoga Nidra. Yoga Nidra, eine Entspannungstechnik, wo du durch den Körper reist mit deiner Aufmerksamkeit. Wer es nicht kennt, es gibt ganz, ganz viele Anleitungen im Internet, die du runterladen kannst. Dauert zwischen 20 Minuten oder eine ganz lange Yoga Nidra, 1,5 Stunden. Ist eine super Entspannungstechnik. Und das Interessante ist, wenn du dich entspannen kannst, haben wir letzte Woche ein Experiment damit gemacht, zum Beispiel in der Yoga-Ausbildung. Wenn du dich entspannen kannst und der Körper entspannt ist, dann kannst du dir Gedanken herholen, die dich vielleicht vor ein paar Minuten wirklich unglaublich wütend gemacht haben. Solange der Körper entspannt ist, kannst du nur sehr, sehr schwer wütend sein. Also da musst du dich wirklich anstrengen. Das heißt, wissen wir ja, Körper und Geist gehören natürlich sehr eng zusammen. Wenn der Körper reagiert, folgt der Geist. Wenn der Geist reagiert, folgt natürlich der Körper. Wobei der Geist um ein Vielfaches schneller ist als der Körper. Also wenn du jetzt Techniken kultivierst, wie zum Beispiel Konzentrationstechniken, das heißt, du fokussierst dich auf den Atem, das ist vielleicht das Einfachste. Hast eine Atemtechnik, es regt dich irgendwas auf, Fokus auf den Atem, was passiert? In dem Moment, wo du den Fokus auf den Atem legst, kannst du die Gedanken, die dich vorher geärgert haben, nicht mehr denken. Und das ist was ganz Interessantes, nämlich wenn du diese Gedanken, in dem Moment, wo du aufhörst, diese Gedanken zu denken, geht auch die Emotion. Also wenn du aufhörst, dieses Gedankenkarussell spulen zu lassen, ist die Emotion auch weg. Also es ist unmöglich, länger als 10 Sekunden zornig zu sein, wenn du in eine Körperwahrnehmung gehst. Du kannst dir den Zorn natürlich immer wieder herholen, indem du dir den Gedanken immer wieder herholst. Und das ist ein Training. Also das funktioniert natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern das kann man beginnen mit Dingen, die vielleicht nicht mega wesentlich in deinem Leben sind. Also Dinge mit kleinen Dingen einfach anfangen und immer wieder zu schauen, ich bin ein bisschen nervös, okay, Körperwahrnehmung. Wir reden im Yoga von verschiedenen Ebenen der Wahrnehmungen, also die direkte Wahrnehmung, also Realität erster und zweiter Ordnung, kann man sagen. Die nicht direkte Wahrnehmung wäre die Wahrnehmung, also eine andere Ebene der Sprache, die Ebene der Gedanken und der Worte. Also jedes Wort, das du aussprichst, spricht natürlich deine Wahrheit aus, aber es muss dir auch klar sein, dass das niemals die Wahrheit ist, sondern das ist so, wie du die Realität im Moment wahrnimmst. Heißt, wieder um ein banales Beispiel zu haben, wir trinken jetzt alle ein Glas yogischen Wein, jeder denselben, wir haben einen Rotwein, jeder trinkt aus diesem Glas und jeder wird sagen, ja, das ist rot, ja, das ist Wein, es schmeckt mir, ist zu süß, hat einen Abgang, was auch immer. Aber jeder von uns wird diesen Wein auf seine eigene Art und Weise schmecken. Und man kann ihn jetzt mit ein paar Worten beschreiben, aber du wirst ihn nie in seiner Realität beschreiben können. Dazu musst du ihn kosten. Du kannst das nur selber schmecken. Das heißt ja immer so, du kannst einen Mango nicht beschreiben, also du kannst dich schon beschreiben, aber wenn du wissen willst, wie eine Mango schmeckt, musst du hineinbeißen. So. Das heißt, mit jeder Art von Wort, und da gehört jetzt das gedankliche Konstrukt auch dazu, hast du dir eine Realität geschaffen, und das immer wieder bei Ahamkara, du machst deine Welt, du machst dein Ich die ganze Zeit, das dich manchmal glücklich macht, manchmal unglücklich macht, manchmal zornig macht, manchmal traurig macht. Also die einfachste Variante, hör einfach auf, die Gedanken zu denken, die dich unglücklich und unzufrieden machen. Geh in die Realität. Jetzt gehe ich ein bisschen größer in den View, heißt das im Tantra. Der View ist quasi, wie sehe ich denn die Welt, also die Weltanschauung. Und ich habe schon eines gesagt, also in der Realität, wir sind in der Realität, das ist eine Basis dafür. Was ist noch wichtig? Es ist eine non-duale Sichtweise. Das heißt, man geht davon aus, dass alles, was existiert, alles, was ich über mein Manas, über meine Sinne wahrnehmen kann, alles, was mir mein Buddhi zurecht ordnet oder unterscheidet, alles das ist aus einem gemacht, nämlich einem demselben. Und wir nennen das auf Deutsch jetzt einfach mal Bewusstsein oder Chit. Sat Chit Ananda heißt das immer im Yoga. Also Chit, das absolute, vollkommene, unendliche Bewusstsein. Jetzt, wenn alles aus diesem selben unendlichen und auch vollkommenen Bewusstsein besteht, hieße das ja, dass es nichts geben kann, was nicht vollkommen ist auf diesem Planeten und auch sonst nirgends im Kosmos. Was die Praxis des Yoga jetzt betrifft, heißt das, ich bin in der Realität, in meiner Realität, so wie ich sie jetzt wahrnehmen kann und erkenne, das ist nicht die ganze Wahrheit. So wie ich den Rotwein schmecke, das ist meine Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und das Ziel der Yoga-Praxis ist jetzt, ein bisschen mehr von dieser Wahrheit zu erfahren. Und das ist auch wichtig. Ich brauche mich dazu nicht zu verbessern, um diese Wahrheit zu erfahren, sondern ich brauche eigentlich nur, unter Anführungszeichen, nur das erkennen, was ich wirklich bin. Nämlich dieses absolute, vollkommene, unendliche Bewusstsein. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt oder ist schon ein bisschen abstrakt. Was heißt das für den Yoga-Weg? Ich habe ein Ziel, das ungewöhnlich ist. Warum ist es ungewöhnlich? Weil ich habe ein Ziel, für das ich nichts machen kann. Ich habe ein Ziel, für das ich aufhören muss, etwas zu machen. Nämlich, ich muss aufhören, mir Gedankenkonstrukte über Dinge zu machen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und im Grunde genommen kann man sich immer anschauen, ein Beispiel, es gibt eine Diskussion zwischen drei Kollegen. Ich bin fürchterlich beleidigt, weil der eine Kollege irgendwas gesagt hat. Das sind meine Samskaras, warum ich das jetzt beleidigend wahrnehme. Also bei mir ist ein Beispiel, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, mein Kollege kommt und sagt, so ein Chaos auf deinem Schreibtisch, bin ich beleidigt, weil ich der Meinung bin, ich habe kein Chaos. Ich weiß aber, dass ich, sagen wir mal, ein kreativer Mensch bin und schon dort und da vielleicht das ein oder andere nicht finde. Das heißt, ich fühle mich beleidigt, weil das natürlich, wenn er so etwas sagt, mit mir etwas zu tun hat. Also irgendwo habe ich mal eine Erfahrung gehabt, ein Samskara, das habe ich nicht ganz verdaut. Und deswegen reagiere ich darauf, wenn der Kollege das sagt. Wenn der Kollege jetzt sagt, du hast keine Ahnung, wie man eine Yogastunde unterrichtet, bin ich nicht beleidigt, weil da weiß ich, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Das ist jetzt seine persönliche Wahrnehmung, dass er einfach das Gefühl hat, die Yogastunde oder die Yoga-Praxis ist für ihn zu anstrengend, zu umfangreich, nicht umfangreich, oberflächlich, was auch immer. Aber das hat jetzt mit meiner Leistung nichts zu tun, sondern ich habe ja das so gemacht, wie ich der Meinung bin, dass das in Ordnung ist und gut ist. Das heißt aber, jetzt bei unserem Gespräch zu bleiben, der Kollege hat mir was gesagt, ich bin beleidigt, meine Kollegin nicht. Ist an sich Beweis genug, dass das mit mir etwas zu tun hat und mit meinen Samskaras was zu tun hat, sonst wäre sie ja auch beleidigt. Sonst würden wir ja auf das, was andere sagen, immer alle gleich reagieren. Tun wir aber nicht. Das heißt, das sind unsere Samskaras, so wie wir die Welt mit unseren Erfahrungen eingefärbt bekommen haben. Das ist wie, als hätten wir eine Brille auf und würden jetzt die ganze Welt hellgrün, rosarot, dunkelgrau sehen, was auch immer. Und was die Yoga-Praxis jetzt macht, ich sage, okay, ich habe erkannt, alles, was in meiner Welt passiert, ist zwar im Moment die Realität, so wie mein Manas, mein Ahamkara, mein Buddhi sie wahrnimmt, aber offensichtlich ist es nicht die ganze Wahrheit. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem View, bei diesem Weltbild, das ich vorher erwähnt habe. Dieses Weltbild sagt, umso näher du an der Wahrheit bist. Also genau genommen sagt es, umso näher du an deiner wahren Natur bist. Also umso mehr du davon erkennst, dass du Chit und Ananda bist, nämlich absolutes Bewusstsein und bedingungslose Freude. Umso mehr du davon erkennst, umso stärker ist automatisch dein Energiekörper, umso weniger können dir diese Samskaras etwas anhaben. Jetzt ist die Frage, wo fängt man denn an, diese Samskaras aufzubauen oder abzubauen eigentlich? Indem man die Dinge, die da sind und die eine Herausforderung bilden, einmal hinterfragt, ob sie denn wirklich wahr sind. Eine ganz bekannte, hervorragende Technik ist zum Beispiel von Byron Katie The Work. Die macht genau das. Also das gibt es fast 1:1 im Tantra, diese Technik. Sie ist von selber drauf gekommen. Irgendwann hat sie gemerkt, alles das, was sie denkt, ist eigentlich überhaupt nicht wahr. Also für die, die die Byron Katie nicht kennen, es lohnt sich, sie zu googeln. Und sie ist eines Tages in der Früh aufgewacht, ohne Vergangenheit. Sie hat einfach nicht gedacht und hat einfach alles, was sie gesehen hat, was sie über die Sinne, über Manas wahrgenommen hat, hat denen einen Namen gegeben. Das ist ein Fenster, das ist ein Bett, das ist ein Tisch, hat keine Samskaras damit verbunden und ist drauf gekommen, sie war in purem Bliss plötzlich, weil sie einfach in der Realität war, so wie sie ist. Das heißt, was wir machen im Yoga, genau wie sie, wir versuchen, diese Ahamkara, das ständig ich-machende Prinzip, ich-machend im Sinne von, das macht mein Geist, meine Gedanken, sagen mir, wer ich bin, was ich bin, wie die Welt für mich ausschaut. Das versuchen wir zu dekonstruieren. Und dann noch ein Beispiel von Ahamkara, von Rupert Spira, weil das finde ich ganz gut, das finde ich ganz treffend, wie er das beschreibt, auch das Auflösen des Egos, was das mit Erwachen zu tun hat. Weil man hört ja immer wieder Erwachen im Yoga. Was ist das genau? Das ist dieses diese ich-machenden Gedanken aufzulösen. Und er sagt zum Beispiel, das Beispiel ist folgendermaßen, wir stellen uns vor, die Maria geht jetzt in Köln schlafen, schläft ein, träumt, sie wäre die Sabine in Paris und geht in Paris spazieren. Jetzt ist für uns alle klar, die Maria schläft ja in Köln. Das heißt, wer da jetzt in Paris spazieren geht, ist nur das Bewusstsein, das sich Bilder macht. Und das ist so lange kein Problem, solange die Maria sich daran erinnert, dass sie eigentlich in Köln im Bett schläft. Sobald dieses Ahamkara, dieses ich-machende Prinzip, das vergisst, was sie eigentlich wirklich ist und glaubt, sie ist jetzt die Sabine in Paris, hat sie ein Problem, wenn sie der Meinung ist, sie weiß jetzt nicht, wo sie hin soll oder sie hat sich verlaufen oder es kommen sonst irgendwelche Herausforderungen. Also in dem Moment, wo sie merkt, ah, das ist nur mein Bewusstsein, das mir die ganze Zeit erzählt, was ich fühle, was ich bin und so weiter, sobald ich das auflösen kann, bin ich wieder in der Realität, in meiner wahren Natur. Und da gibt es 100 Millionen Beispiele in jedem einzelnen Leben von Momenten und Dingen, die wir hinterfragen können und auch auflösen können. Zum Auflösen von diesen Gedankenkonstrukten habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht noch eine Übung machen, die man relativ einfach auch immer wieder selber machen kann, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwas da, was ich in meinem Energiekörper nicht verarbeiten kann, aber auch nicht brauchen kann, also etwas, das ich nicht haben möchte. Wahl 1 ist, sich die Dinge anzuschauen, zu verdauen und dann, wenn das nächste Mal eine ähnliche Situation kommt, nicht mehr so drauf einsteigen. Und da möchte ich auch noch eines sagen, es ist ein ganz wesentlicher Punkt zu unterscheiden, was ein Schmerz ist und was Leiden ist. Also Schmerzen ist etwas, das gehört einfach zum Leben dazu, das passiert im Körper, auch als erwachte Persönlichkeit wirst du immer Schmerzen haben. Du wirst auch immer Präferenzen haben. Also ein Schmerz ist nichts Dramatisches, ein Schmerz ist ein Zeichen von Lebendigkeit. Also eine Geburt tut weh, hat Schmerzen, blutet, es ist schmutzig, es ist brutal und trotzdem ist es wunderschön. Also Schmerz an sich ist noch nicht dramatisch. Was dramatisch ist, ist die Gedanken, die wir uns drumherum machen und die Angst und das Leiden. Und das Leiden, das verschwindet, umso mehr du an deiner wahren Natur bist. Schmerzen werden immer bleiben. Also erste Idee, sich mit dem Thema auseinandersetzen, schauen, was kann man verdauen. Eine Hilfestellung dabei möchte ich jetzt kurz mit euch machen. Und zwar ist es eine Version der Swami Rudrananda, hat sie Toilet Release genannt, weil es einfach so ein Durchspülen durch den ganzen Körper ist, also so ein Ablassen von allem, was da ist, so in Anbetracht dessen, wo man früher die Spülkästen ja hoch oben gehabt hat mit so einer Kette, wo man an der Kette gezogen hat und dann ist runter. So ähnlich funktioniert diese Übung. Dauert vielleicht 1-2 Minuten und kann man auch im Alltag ganz gut so zwischendurch einmal machen. Wie das funktioniert? Als erstes nimmst du die Hände in ein Mudra, also die Daumen so aneinander. Die Hände in einem Mudra, ein Samen-Mudra, 7 Mudra. Ganz sanft, so als hättest du da irgendwas ganz Wertvolles, einen kleinen Vogel zwischen deinen Fingern, den du nicht verletzen möchtest. Und dann nimm dieses Mudra mal vor dein Herz. Und durch dein Herz oder durch deine Achtsamkeit, wenn dir das möglich ist, kannst du dich mit einem höheren Bewusstsein verbinden. Wenn du jetzt im Yoga bist, hast du vielleicht irgendeinen Meister, einen Guru, vielleicht hast du einen Schutzengel, vielleicht hast du Ahnen, vielleicht hast du einfach eine Idee von einem höheren Bewusstsein und du lädst wie mit einem kleinen Gebet dieses höhere Bewusstsein ein. Und zwar ein so hohes Bewusstsein, dass du mit deinem Bewusstsein gar nicht mehr dir vorstellen kannst, wie hoch, also ein erleuchtetes Bewusstsein. Und stell dir vor, das kommt über den Kopf, über den Scheitel in dieses Mudra hinein. Und dann mit der nächsten Einatmung richte die Wirbelsäule auf. Stell dir vor, ein Energiekanal, der wichtigste Energiekanal zwischen Scheitel und Beckenboden. Hier geht ein weißes Licht nach oben. Du nimmst die Hände mit nach oben. Über den Scheitel, sieht man das nicht, aber ich zeige es euch. Über den Scheitel, also du hast die Hände oben und über den Scheitel machst du dieses Mudra auf, so wie so eine Empfangshaltung. Und stellst dir vor, über den Kopf, über den Scheitel strömt von dieser höheren Ebene, von diesem höheren Bewusstsein, vielleicht von diesem höheren Wesen, ein strahlendes weißes Licht über deine Hände, über den Scheitel nach unten. Und du kannst die Hände auseinandernehmen. Ich zeige es wieder in der Mitte, dass du sehen kannst. Handflächen nach oben und du kannst die Daumen und die kleinen Finger so wie so einen Gummi ein wenig auseinanderziehen. Dann geht dieses Energiezentrum hier an der Handfläche auf, das merkt man richtig. Hastabanda. Hände nach oben, bisschen auseinanderziehen. Das ist ein Energiepunkt, der Hand und Herz miteinander verknüpft. Und dann nimmst du die Hände und du kannst es ausprobieren, die Ellbogen ein bisschen höher als die Schultern. Diese Energiebahn wird einfach offener, wenn die Ellbogen ein bisschen höher sind als die Schultern und du stellst dir vor, über Hände, über Scheitel strömt dieses weiße Licht in den ganzen Körper hinein. So würdest du den ganzen Körper auffüllen. Und das machst du so lange, bis die Stirn ganz weiß ist, der Kopf, der ganze Körper. Also richtig wie ein Wasserfall, ein Lichtwasserfall, der in den ganzen Körper hineinströmt. Und dann von hier aus, wenn du das Gefühl hast, der ganze Körper ist aufgefüllt, dann nimmst du die Hände nach unten, nach unten, nach unten. Ich zeige es jetzt wieder so, dass du es sehen kannst. Du drehst die Handflächen nach unten, Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger noch immer so ein bisschen auseinandergezogen. Nimmst die Hände nach unten, also wirklich Schultern auch nach unten. Und dann mit einer scharfen Ausatmung stellst du dir vor, es wird alles, dieses Ärgern, der Dreck, wie so ein schwarzes oder graues etwas über deine Finger abgegeben werden. Das geht relativ schnell. Du kannst auch, wenn du das Gefühl hast, wenn es dich wirklich gerade super ärgert, was du jetzt gemacht hast, machst du das noch einmal nach oben, verbinden mit dem Allerhöchsten, was du dir vorstellen kannst und noch drüber hinaus. Ellbogen ein bisschen höher, Licht, Licht, Licht in den ganzen Körper. Und selbst wenn du am Anfang nicht gut visualisieren kannst, stell dir einfach vor, du kannst auch fühlen probieren. Es muss nicht unbedingt dein Licht sein. Irgendwann wird es ein Licht werden. Und dann wieder ausatmen, alles weg über die Finger raus. Und wenn du das einmal, vielleicht reicht es, vielleicht zweimal, dreimal gemacht hast, dann einfach nochmal die Hände vors Herz bedanken bei dieser höheren Energie. Und normalerweise funktioniert das gut und man kann gut und entspannt oder entspannter weiter in den Tag hineingehen. Also das ist eine Möglichkeit, eine Technik. So, ich schaue jetzt mal kurz in den Chat hinein. Ah, gestern gab es eine Session Yoga Nidra, super. Also, Barbara Kündig, gestern Session Yoga Nidra, unbedingt machen. Ja, was ich noch erzählen möchte, es gibt ja viele Techniken, um Prana aufzubauen. Du kannst Pranayamas machen, du kannst Achtsamkeitsarbeit machen, du kannst Asana-Praxis machen. Also alles, was Prana aufbaut, kannst du teilweise über den Körper generieren, über die Ernährung, über deine Gedanken, die du machst und so weiter. Aber ganz wichtig ist auch zu identifizieren, wo verlierst du denn Energie? Also auch diese Energielecks irgendwie schließen. Und da möchte ich auch noch ein paar Beispiele geben, wo man Energie und wo man Prana verlieren kann. Also zum Beispiel mal physisch Junkfood, also einfach schlechtes Essen. Und ich habe das jetzt wieder gemerkt, wir waren jetzt einige Wochen in Indien und haben dort ein super cooles, wahnsinnig gutes ayurvedisches Essen gehabt. Das Essen, wir haben Berge gegessen und du bist einfach nach dem Essen nicht müde. Es gibt keinen Blähbauch, nichts. Ja? Also ein gutes, nahrhaftes Nahrungsmittel, ein gutes Essen, das ist einmal auf jeden Fall ein ganz wichtiger Energielochschließer. Körperliche Bewegung, ganz wichtig. Kann man übertreiben, dann wird es ein Energieloch. Aber eine gesunde körperliche Bewegung ist was ganz Wichtiges, um eben auch Energie zu haben. Also es gibt ja auch diese Idee von Piezoelektrik, also mit jeder Bewegung, die wir machen, produzieren wir auch Prana. Also jeder Knochen hat ein Plus- und ein Minuspol. Das heißt, mit jeder Bewegung, die du machst, gibst du dem Körper auch Prana zurück. Das ist auch ganz wichtig. Schlafen, ruhen, entspannen, das hatten wir am Anfang schon, aber zu viel Schlaf ist auch ein Energieräuber. Zu wenig natürlich auch. So richtige Menge an Schlaf. Also man sagt so 6 bis 8 Stunden, nicht weniger, aber mehr auch nicht. Jetzt auch ein ganz großer Energieräuber ist, sich zu ärgern. Also immer, wenn es etwas zu ärgern gibt, einfach mal hinterfragen, ist das jetzt mein Ahamkara, mein ich-machendes Bewusstsein oder gibt es Handlungsbedarf? Also diese klassische, kann ich was ändern, dann ändere ich was. Kann ich nichts ändern, brauche ich mich nicht drüber ärgern. Was gibt es noch? Menschen, die anstrengend sind für dich. Ich weiß, man kann sich jetzt die Menschen nicht immer aussuchen, mit denen man seine Zeit verbringt, weder im Büro noch in der Familie. Trotzdem kann man gewisse Grenzen setzen. Also einfach eine klare Kommunikation. Also optimalerweise, auch hier, sich anschauen, was hat das mit, warum denke ich so, warum empfinde ich so, warum rege ich mich jetzt drüber auf, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht komme ich auf eine Erklärung. Optimalerweise, wenn du mit Menschen zusammen bist, wo du merkst, da steigt schon so auf im Hals, schau einfach mal, die beste Variante, um Energie, den Energiekörper auch zu stärken, wäre, dieses Gift zu nehmen, zu schlucken, zu verdauen und etwas Schönes, etwas Goldenes zurückzugeben. Also sprich, wenn jemand blöd kommt, wie wir in Österreich sagen, einfach das nehmen, einmal durchatmen, was Nettes zurückgeben. Das geht nur, wenn du es wirklich kannst. Also wenn du was Nettes sagst und dich dann noch mehr ärgerst, dann funktioniert das nicht. Ja? Dann brauchst du einfach klare Grenzen. Aber das wäre eine Technik, die man verwenden kann, die man mal ausprobieren kann. Häufig sind es ja auch wirklich Verständnis- oder Kommunikationsschwierigkeiten, warum sich viele Dinge aufschaukeln und dann irgendwann einmal so groß sind, dass sie nicht mehr lösbar sind. Was gibt es noch? Energien mischen, die dir Energien abziehen. Also sprich jetzt beim Sex einfach schauen, mit wem möchte ich nahe sein und mit wem vielleicht nicht. Sisyphus-Arbeit. Dinge, wo du das Gefühl hast, du machst das und es hat keinen Sinn und kein Ergebnis. Also das sind auch Dinge, die man vielleicht optimieren kann, um Energielecks zu schließen. Was ist noch ein Energieleck? Multitasking. Zu viel gleichzeitig zu machen. Der Meinung sein, man muss alles schaffen. Das ist auch ein ganz großes Energieleck im Moment. Oder auch zu viele Eindrücke auf sich einprasseln lassen. Ich habe vorher schon gesagt, die Eindrücke müssen ja alle irgendwo verarbeitet werden. Das heißt, auch überlegen, welche Eindrücke möchte ich haben und welche brauche ich nicht. Muss ich mir dreimal am Tag die Nachrichten anschauen? Muss ich 2 Stunden Instagram nach unten scrollen? Das sind alles Eindrücke, die keinen Impact in meinem Leben haben, nicht wichtig sind, aber verarbeitet werden müssen. Also vielleicht kann man da einfach auch Lecks schließen, indem man eine gewisse Ruhe hineinbringt. Großes Energieloch, Kontakt zur Natur verlieren. Also häufig kommt mir vor, es gibt die Natur und es gibt uns. Wir verlieren die Idee davon, dass wir die Natur sind. Also diese Verbundenheit ist ganz wichtig. Und gerade im Wald spazieren gehen oder solche Dinge, das einfach bringt wahnsinnig viel Energie und Prana in den Körper hinein. Im Fantasieland leben, das habe ich vorher schon gesagt, oder irgendwelchen vergangenen Dingen nachschwelgen. Unachtsame Sprache ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wie spreche ich in dem Wissen, dass alles, was ich sage, was ich auch zu anderen sage oder über andere sage, sprich Gossip, mein Unterbewusstsein so versteht, als würde ich das mir sagen. Also die Sprache auch tatsächlich so formulieren, dass sie freundlich und für mich positiv auch verwendet werden kann, auch vom Unterbewusstsein. Und Gossip brauche ich jetzt nicht extra ausführen, ist ein riesen Energieloch über andere reden oder auf andere zeigen. Dieter Lange sagt immer, wenn du mit einem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen 3 zu dir zurück. Ja, als letztes noch 2 Sachen, die ich vielleicht als Energielöck auch noch einbringen möchte, ist sich selber kleinreden, ist vielleicht mehr ein Frauenthema als ein Männerthema, aber auch die Dinge, die man kann und die man weiß und wo man in der Kraft ist und wo man in der Freude ist, auch wirklich getrauen auszudrücken. Und man wird merken, meistens freuen sich die anderen auch drüber. Also wenn so persönliche Herzensangelegenheiten an die Oberfläche kommen dürfen und materialisiert oder ausgedrückt werden dürfen, dann ist das meistens so, dass man damit vielen rundherum auch eine Freude macht. Nicht nur, weil man selber eine Freude dran hat, sondern auch, weil der Output für viele ein Grund zur Freude ist. Und als letztes vielleicht noch auch ein Energieloch, wenn man der Meinung ist, man muss immer die Antwort finden, man muss immer alles wissen. Man muss immer das Richtige machen, das Richtige finden und das Richtige tun. Vielleicht auch einfach einmal ab und zu durchatmen und ins Vertrauen gehen und in diesem Vertrauen, ja, einfach mal sagen, mein Lehrer sagt immer Mahashakti Cleaning Service, in diesem Vertrauen einfach diese Mahashakti einladen und sagen, mach mal, passt schon. Ich mache so gut ich kann. Und den Rest, der ist, wie er ist, das kann ich eh nicht beeinflussen. Gut, Cosima sagt, lass uns doch die Übung einmal im Fluss machen. Können wir machen. Nimm doch mal deine Hand in dieses Seed Mudra, schließ die Augen. Dann nimm einen tiefen Atemzug und mit dem tiefen Atemzug kommst du automatisch schon in deine Mitte. Jetzt, wir nennen das am Grunde des Herzens, das ist so am unteren Ende vom Brustbein. Und gleichzeitig stell dir vor, in der Mitte deines Körpers bis zum Scheitel, über den Scheitel hinaus, ist dieser Energiekanal, Sushumna Nadi. Und über den Scheitel hinaus lädst du das höchste, erleuchtetste Wesen ein, das du dir vorstellen kannst. Oder sogar, das du dir nicht vorstellen kannst. Diese Energie, die du einlädst, unterstützt dich und hilft dir, alles das abzugeben, was du gerade nicht verdauen kannst. Oder mit den Dingen, die du dich nicht auseinandersetzen musst gerade, weil sie vielleicht gar nicht deine sind. Und dann von Herzen mit der Einatmung in die Arme nach oben, setz die Hand, dieses Mudra auf den Kopf. Nimm diesen Scheitelpunkt noch einmal wahr. Wenn du einmal eine Berührung dorthin schickst, ist es sehr viel leichter, die Wahrnehmung dort zu halten. Und dann von hier aus, lass dieses Lotus-Mudra über den Kopf auseinandergehen, ein bisschen tiefer aufmachen und dann öffne die Arme zur Seite, lass die Ellbogen ein bisschen höher als die Schultern, aber zieh mit Daumen und kleinem Finger so ein bisschen auseinander, dass du diese starken Energiepunkte in der Handfläche spürst. Und dann stell dir vor, ein strahlendes, glitzerndes, weißes und sehr lebendiges Licht strömt über den Scheitel, über beide Hände in den Körper hinein, bis nach unten in die Zehen. Vielleicht spürst du sogar ein bisschen ein Kribbeln. Und dieses Licht füllt den ganzen Körper auf. Umso gerader die Wirbelsäule ist, umso leichter geht das. Dann lass den Körper auffüllen, auffüllen, auffüllen. Und dieses Licht, das du da gerade einlädst in deinen Körper, das ist viel bewusster, als dein bewusster Geist ist. Das brauchst du nicht lenken, das weiß, was du tun musst. Dann lass das Licht nach oben steigen, bis die Arme, die Hände, der Scheitel, der ganze Kopf in diesem Licht erstrahlt. Strahlend weiß und glitzerndes Licht, wie ein frischer Schnee, auf den die Sonne scheint. So ein Licht ist das. Dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug, lass die Arme sinken, dreh die Handflächen, die Finger nach unten, lass aber so ein bisschen eine Spannung in den Fingern drinnen. Und dann mit der Intention, alles, was noch irgendwo im Energiekörper an Samskaras stecken, mit ausatmen, mit so einem richtigen, kraftvollen Atem. Mal einatmen und dann schießt das alles über die Finger nach außen. Dann kannst du die Hände noch ein bisschen ausschütteln, das Letzte, was noch weggeht, mit ausschütteln. Und dann bring nochmal die Hände vors Herz, lass das Kinn sanft sinken. Eine kleine Verbeugung und ein Danke an dieses Licht, an diese Verbundenheit auch immer mit dem Allerhöchsten, Vollkommenen. Und dann lass die Augen langsam wieder öffnen. Genau. Okay, das war's von meiner Seite. Und ich würde euch sehr gerne einladen, wenn es Fragen gibt, gerne noch welche zu stellen. Oder auch Erfahrungen oder wie es euch gegangen ist jetzt gerade. Ob das funktioniert hat. Vielleicht noch eine Kleinigkeit für die Yogis, die traditionellen Yogis, ist etwas, das du dir vorstellst, wichtiger als das, was schon ist. Weil bei uns im Westen ist es ja meistens so, dass das, was ich mir vorstelle, ist nicht so wirklich echt. Das ist ja nur vorgestellt. Aber alles, was du dir vorstellst, ob das jetzt ein Gedanke ist oder ob das dieses Licht ist oder was auch immer du visualisierst, ist für die Yoga wichtiger als das, was schon da ist. Warum? Weil das ist ja das, was du ins Leben holst. Das heißt, dieses Visualisieren, auch wenn es nicht funktioniert, manche sind einfach eher visuell, andere haben mehr so das Fühlen im Vordergrund, ist egal. Du kannst auch fühlen, mach es einfach ein paar Mal und du wirst merken, dieses Licht und die Visualisierung, die kommt mit der Zeit. Noch Fragen? Gerne in den Chat schreiben oder einfach die Hand heben oder einfach das Mikrofon ausdrehen, wir sind eh nicht so viele. Sehr fein, freut mich. Danke, danke, freut mich. Na, schauen wir mal, was da noch kommt. Undine, sehr fleißig heute. Danke dir. Hat vorher eine Yoga-Ausbildung gehabt, da war die Undine auch dabei. Oh, danke. Ja, hast du eigentlich alles zusammengefasst, was ich gesagt habe. Also wenn du deine wahre Natur spürst, dann kommt das raus und dann ist alle Kraft da auch. Und dann geht das ganze Ego, also nicht im Sinne von, boah, wer bin ich, sondern dann ist einfach eigentlich eine tiefe Verbundenheit, eine Demut und eine Liebe da mit dem, was man macht. Und dann ist man auf einer ganz anderen Ebene als das, was wir hier als Ego bezeichnen. Ja. Genau so ist es, ja. Ja. Danke, danke vielmals. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest Samstagabend. Und ich hoffe, wir sehen uns mal dort und da. Es gibt ja noch einige Angebote. Schaut auch mal bei der Webseite durch. Es gibt auch noch einen Tantra-Einführungskurs von mir. Also das sind so ungefähr 30 Stunden, wo dieser ganze View, dieses Weltbild aus der tantrischen Sicht heraus erklärt wird, auch noch ein bisschen mehr über den Energiekörper erklärt wird. Spannende Sache. Danke vielmals. Danke, danke. Ciao.